Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie.
Hallo, liebe Emiko.
Hallo, Leonie.
Hallöchen. Hallo, lieber Julian.
Hallo, Leonie. Hallo, Emiko.
Hallo, Julia.
Hi.
Was eine Freude, uns drei hier tatsächlich nochmal im Studio wiederzutreffen. Ja. Warum nochmal, Emiko? Du bist nämlich nicht zum allerersten Mal hier. Du bist zum zweiten Mal hier. Ich glaube, das erste Mal ist jetzt mittlerweile schon fast anderthalb Jahre her.
Das ist eine Weile her, ja.
Ja. Damals haben wir ja zwei, drei Anläufe gebraucht.
Gab viele technische Schwierigkeiten.
Wir waren der technische Error, der menschgewordene Error. Genau, ich würde noch mal ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen zu dir. Du hast damals, als du hier warst, gerade mit deiner Arbeit bei der Clubkommission begonnen, könnte man sagen. Also du hast da enger mit der Clubkommission und mit Vibelab zusammengearbeitet, da mit Lutz, mit Berlin Side Stories, mit deinen Berlin-Touren, mit den sehr spannenden Kunst- und Kulturtouren. Neben deiner Arbeit als ja Kulturaktivistin in der Clubszene bist du auch noch in anderen Feldern unterwegs. Du bist selbst Performerin, kennst also alle Stages und vor der Kamera, hinter der Kamera und hast jetzt, oder wir beide machen auch ein kleines Projekt zusammen mit Gigi Productions. Genau, jetzt hat sich einiges bei dir verändert. Du bist clubpolitische Sprecherin geworden bei der Clubkommission. Du bist quasi die neue Lutz.
Genau, ich wurde auch schon ein paar Mal dazu angerufen und mir wurde Glückwunsch gesagt, dass ich jetzt die neue Lutz bin. Ja. An der Stelle auch nochmal großes Dankeschön an Lutz, der das ja 15 Jahre lang gemacht hat.
Lutz Leixenring.
Genau. Und ich bin die Pressesprecherin, also die Nachfolgerin quasi von Lutz in dem Feld. Und ja, wenn das jemand 15 Jahre lang gemacht hat, dann haben sich ja auch natürlich viele Leute daran gewöhnt und das, das ist jetzt das erste Mal, dass es jemand anders macht. Das wird auf jeden Fall auch spannend.
Lutz Gejic. Genau, du bist jetzt da gerade schon ein bisschen reingegangen. Hol uns doch mal ab zu jetzt gerade zu den neuesten Neuigkeiten deiner neuen Position. Was bedeutet es? Wann kam es zu der Entscheidung? Und was wird jetzt auf dich zukommen?
Ja, ich war ja jetzt schon vorher im geschäftsführenden Vorstand. Da habe ich quasi das Amt des zweiten Vorsitz erstmal übernommen. Gemeinsam mit Marcel Weber vom Schwutz ehemals. Und jetzt hatten wir am 19. November die neuen Vorstandswahlen, unsere Mitgliederversammlung. Und da wurde ein gesamter neuer Vorstand eigentlich gewählt. Also man merkt auch, dass es einfach einen großen Umbruch jetzt bei uns gab. Mhm. Also auch viele neue Mitglieder, was mich auch sehr, sehr freut. Also auch viele neue Kollektive sind dabei, neue Standorte. Und haben jetzt quasi den vierköpfigen geschäftsführenden Vorstand. Das sind einmal Marcel, dann Daniel Plasch vom RSO, Philipp vom JAM und ich halt als Pressesprecherin. Und dann haben wir noch einen schönen, großen, erweiterten Vorstand, der auch sehr divers aufgestellt ist, auch mit vielen jungen, engagierten Leuten. Und das freut mich auch mega, dass da so viele Leute Bock haben, sich einzubringen.
Toll.
Ja.
Wie muss man sich so eine Wahl vorstellen? Erstmal, also wie funktioniert das? Wer wählt dann?
Na, die Mitglieder. Also wir sind ja quasi Interessenverband und Netzwerk, Clubkulturnetzwerk, haben ja über 350 Mitglieder und da sind dann halt eine Vielzahl von Mitgliedern sind dann da und die quasi dann berechtigt sind, ihre Stimmen abzugeben und die haben wir dann quasi live vor Ort gemacht an dem Datum und es wurde dann auch direkt an dem Tag entschieden.
Nur, weil wir jetzt so ganz selbstverständlich auch über die Clubkommission sprechen und über dieses Amt, vielleicht müssen wir doch nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, um für Hörerinnen und Hörer auch nochmal so ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich genau die Clubkommission, wofür ist die Clubkommission da, wann ist die Clubkommission auch, ich meine gerade während der Pandemie ist da ja sehr viel passiert, aber hol uns doch da auch nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen ab, damit wir jetzt nicht über ein Thema sprechen in den nächsten 30 Minuten und es sind vielleicht Leute dabei, die gar nicht genau wissen, was die Clubkommission ist.
Genau, die Clubkommission gibt es seit 2001, also jetzt schon sehr, sehr lange, ist damit auch die älteste ihrer Art so auf der Welt und wir sind quasi ein Verband erstmal oder halt ein Netzwerk und ein Verein aus Clubbetreibenden aus Berlin, aber halt auch unter anderem KünstlerInnen, es können auch Einzelmitglieder dabei sein und halt auch ClubkulturakteurInnen und Kollektive. Das heißt, es ist sehr heterogen, sehr vielseitig und ursprünglich hat sich diese Interessengemeinschaft halt auch eigentlich mal gebildet, um vor allem gegen das Clubsterben auch vorzugehen oder halt Interessen, weil es viele Clubs in Berlin halt bedroht waren. Das ist ja schon sehr, sehr lange so der Fall, dass auch Clubs aus der Innenstadt verdrängt wurden und sich quasi auch zusammengetan haben, um für ihre Interessen einzustehen. Wir arbeiten halt eng mit der Politik zusammen. Wir haben ja tatsächlich Clubkultur, politische SprecherInnen aus den demokratischen Fraktionen und machen halt ja so Advocacy-Arbeit, Umfragen, veröffentlichen Pressemitteilungen, machen also viel Pressearbeit natürlich, aber halt auch Protestaktionen, Beratungsformate, wie auch juristische Beratung für Clubs und Kollektive, also auf vielen Ebenen, um Clubkultur, sage ich mal, zu erhalten und zu schützen und zu unterstützen.
Ja, und da sind wir ja eigentlich schon relativ nah an dem dran, worum es jetzt wahrscheinlich auch in den letzten Tagen sehr, sehr intensiv bei euch in eurer Runde ging. Wir haben es alle mitbekommen. Der Berliner Kultursenator hat angekündigt, dass im Jahr 2025 12% des Kulturhaushalts eingespart werden sollen. In Zahlen sind es 130 Millionen Euro. Da haben sich jetzt schon unterschiedliche Bewegungen gegründet, zum Beispiel Hashtag Berlin ist Kultur. Es gab Demonstrationen und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt für dich? Du steigst jetzt genau auf diesem krassen Thema natürlich auch ein. Ne? Da wird's einen großen Gegenwind geben. Wir wissen, was in den Schlagzeilen steht für die Clubs im nächsten Jahr. 50% sollen eventuell schließen. Hol uns doch da auch nochmal ab. Wie wird da jetzt eine Institution wie die Clubkommission auch aktiv werden müssen? Also was bedeutet das jetzt erstmal für euch?
Also es sind jetzt unterschiedliche Themen, die da mit reinspielen. Einmal ist es die allgemeine wirtschaftliche Lage, die in den letzten Jahren sich extrem verschärft hat. Ich sag mal so, für die Clubs ist einmal das Nachwirken noch von der Corona-Zeit auch, ne, lange Schließungen. Dann auch Tourismus, der teilweise eingebrochen ist. Also wenn man es jetzt vergleicht mit den Vor-Corona-Zahlen. Das heißt, weniger Nachfrage, weniger Tourismus generell, gestiegene Kosten, Mieten, Inflation, Personalkosten und vor allem auch Betriebskosten, also Energiekosten auch ganz stark. Und dazu kommen jetzt halt diese Haushaltskürzungen, die ja jetzt Clubs in diesem Sinne jetzt nicht sofort betreffen, weil Clubs haben ja bis dato gar nicht jetzt so eine Kulturförderung bekommen, wie jetzt andere Kulturinstitutionen oder verschiedene Häuser. Aber es ging ja auch darum, Clubs als Kulturstätten anerkennen zu lassen. Das ist ja auch schon lange unser Thema, dass Clubs halt auch Kulturstätten sind oder sein können. Und damit halt auch gleichwertig behandelt werden sollten und auch eventuell für Förderung, Förderung in Frage kommen. Und jetzt spielt es halt alles so zusammen. Es gibt halt weniger Ausgaben, also es wird halt gekürzt, auch im Bereich Bildung, Soziales, was halt auch furchtbar ist und was die Stadt natürlich total im Kern trifft. Diese Kulturkürzungen finden wir halt auch, sind halt einfach furchtbar für Berlin, weil Berlin lebt ganz, ganz stark von der Kulturszene, ganz stark halt auch von dieser freien Szene und der subkulturellen Szene. Und von, ja, es wird halt jetzt sehr, sehr viel gekürzt, auch in Bereichen so kleine Stiftungen, die sich sehr viel für Diversität, für Nachhaltigkeit, für Awareness-Themen, für Barrierefreiheit, Inklusion einsetzen. Und da werden halt ganz, ganz wichtige Themen tatsächlich gerade abgekattet. Und Berlin schießt sich damit wirklich auch ein Eigentor langfristig, wenn ja diese Kulturszene immer weiter es schwer hat, überhaupt weiter bestehen zu können. Und ich sag mal so, von dem, was wir jetzt spezifisch machen können, erstmal sind wir ja ein Netzwerk, das jetzt erstmal die Informationen tatsächlich auch sammelt. Also ganz wichtig ist, die aktuellen Zahlen erstmal sichtbar zu machen. Das heißt, die Umfragewerte zu veröffentlichen, zu zeigen, auch wo sind die Probleme, auch die Expertise von den Mitgliedern auch mit einzuholen. Was könnte euch denn helfen? Was braucht ihr denn? Wir haben ja unterschiedliche geförderte Strukturen. Einmal den Tag der Clubkultur, was ja so eins unserer größten Projekte ist. Und den Schallschutzfonds, der super wichtig ist, wo Clubs ja quasi Förderung beantragen können, um ihren Laden Schallschutz sicher zu machen, dass es halt dann auch weniger Probleme mit Nachbarschaft gibt zum Beispiel. Es wird sich jetzt halt zeigen, wie es so finanziell weitergeht, aber ich denke, was gerade ganz wichtig ist, ist ja auch nicht nur die Bedrohung durch Haushaltskürzungen und wirtschaftliche Lage, es ist auch ein zunehmender Rechtsruck in Deutschland allgemein, aber es sind so Themen, wo ich denke, es ist so oder so überall wichtig, gerade sich zu vernetzen, Brücken zu bauen, gemeinsam halt an einem Strang zu ziehen und halt unterschiedliche Perspektiven und Betroffenheiten halt auch sprechen zu lassen. Und ich glaube, dafür sehe ich das gerade sehr positiv, auch bei uns, ne, mit dem neuen gewählten Vorstand, der halt sehr divers auch aufgestellt ist. ja, halt unsere, also was dann ja wirklich auch die Szene besser reflektiert.
Wenn wir jetzt aber dahin gucken, dass die Szene ja in sich manchmal schon relativ schwierig ist, sich aufzustellen, sich vielleicht auch selbst zu organisieren, wenn man über Förderungen spricht etc. Jetzt ist irgendwie auch dieser ja starke Einschnitt mit den Einsparungen steht im Raum. Wie glaubst du, werden sich da gerade Artists, die vielleicht auch in subkulturellen Bereichen unterwegs sind, da jetzt besser motivieren können? Wie könnt ihr sie auch als Clubkommission motivieren, da trotzdem an dem dran zu bleiben und auch weiter an Subkultur zu glauben, weiter an Clubkultur und an Kultur im Generellen zu glauben?
Also ich kenne es eigentlich so, auch selber als Künstlerin tätig zu sein, man macht das auch weiter und man findet irgendwie auch seine Wege. Also Subkultur hat ja auch diesen Charakter, auch mit wirklich schwierigsten Situationen irgendwie mitzugehen, sich anzupassen und neue Wege zu finden und Möglichkeiten. Ich sag mal so, diese Veränderung, die jetzt quasi auch freie Szenen und Subkultur besonders hart trifft, es ist ja auch gerade allgemein in Deutschland ein großes Problem, ne? Auch diese ganzen Riesenfirmen, VW entlässt massiv, Bayer entlässt massiv, ne? Also es zieht sich ja gerade, die wirtschaftliche Lage ist ja generell sehr schwierig.
So eine Unsicherheit in der Gesellschaft.
Es gibt sehr viel Unsicherheit und sehr viele Leute, die gerade ihre Jobs verlieren, auch aus, sag ich mal, viel etablierteren Riesenbranchen. Und ich glaube, die Kulturszene hat ja immer noch diesen Vorteil, tatsächlich irgendwo auch flexibel zu sein und sich auch irgendwie neue Formate, also auch oft sehr viel progressiver und innovativer auch zu sein, weil es halt auch immer nötig war. So. Und das war bei uns auch immer so, auch in der Corona-Zeit, was wir alles für neue Formate aus dem Boden gestampft haben. Ich will damit jetzt nicht sagen, ne, man soll die Szene sich selbst überlassen, weil ich finde, die Unterstützung ist auch super wichtig. Es ist aber auch für viele wichtig, auch unabhängig zu bleiben und ihr eigenes Ding weitermachen zu können. Mhm. Weil staatliche Förderung, dadurch kann man halt auch immer in einer Abhängigkeit geraten. Und das finde ich zum Beispiel auch schwierig, wenn man gerade über ja, freie Szene, über Clubs und Subkulturen spricht. Viele wollen auch bewusst vielleicht gar nicht eine Förderung annehmen, weil sie tatsächlich auch ihre eigenen Inhalte, ihre eigenen Formate und ja, das, was ich eigentlich mit am meisten irgendwie schade finde in der Entwicklung gerade. Einmal gibt es halt eine sehr stark geförderte Kulturszene in Deutschland allgemein, so vor allem so die Hochkulturen und so, die halt sehr etabliert ist. Dann gab es halt gerade in Berlin immer eine freie Szene, die sich ihre Räume suchen konnte. Und es kann gerade halt kaum was Neues entstehen und das vermisse ich sehr, weil oft die Formate dann sehr viel professionalisierter sein müssten oder halt auch kommerzieller werden müssten. Das ist natürlich auch mal eine Option. Manche Clubs handhaben das ja auch so, dass sie ihr eigenes Programm haben am Wochenende, aber unter der Woche halt dann auch an für Corporate Events zum Beispiel vermieten.
Mischnutzung im Grunde auch.
Ja, halt einfach auch so eine Mischnutzung,
ja,
von,
genau, Mischnutzung.
Was ja auch völlig in Ordnung ist und was ich auch denke, ist auch ein ganz guter Weg für viele. Manche wollen das halt aber auch wirklich nicht. Für die ist ihr Raum halt einfach ihr Safe Space und die wollen da auch nicht andere Akteure oder Veranstaltungen drin haben. Und das ist auch legitim und es muss halt darum gehen, auch diese Diversität quasi in der Stadt möglich zu haben. Also dass sowohl kommerzielle Projekte als auch alternative Projekte als auch Institutionen, dass halt alle irgendwie ihre Räume finden. Und was heißt Motivation? Ich denke, die Leute, die das machen, machen das halt aus vollem Herzen und weil sie wirklich dahinter stehen und an was glauben.
Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich total bei dir und nichtsdestotrotz, wenn man jetzt auch Richtung Corona blickt und da war man ja auch in so einer brenzlichen oder jetzt ist man wahrscheinlich in einer noch brenzlicheren Situation, als wir damals waren, schaut und da wurde eigentlich die Kunst- und Kulturszene ja sehr hochgehalten, da wurde sie gesehen, wurde sie gewertschätzt, weil man gemerkt
hat,
dass...
Aber ja auch nicht ohne Protest.
Nicht ohne Protest, ja, stimmt, aber weil sie auch gemerkt haben, dass die Kunst- und Kulturszene und gerade auch die subkulturelle Szene einfach so ein ganz, ganz wichtiger Treiber und Motor ist, für eine Gesellschaft, um diese eben auch zusammenzuhalten und aufrechtzuerhalten. Dass das jetzt so wegfällt und so brachial weggestrichen wird, an vielen Stellen, nicht überall, das muss man ja auch dazu sagen, ist schon, finde ich persönlich, sehr bizarr.
Ja, es ist auch vor allem sehr rückwärtsgewandt. Also wenn die Lage schwierig ist, muss man halt in die Zukunft investieren. Und das ist für mich auf jeden Fall Kultur und Bildung. Und also Kultur gehört ja auch zur Bildung irgendwie dazu und auch gerade ist es ja auch ein Bedürfnis junger Menschen. Also Clubräume sind ja auch Räume, wo irgendwie NachwuchskünstlerInnen gefördert werden können, die halt irgendwie einfacher zugänglich sind, die normalerweise auch irgendwie günstiger sind als so große Kulturinstitutionen und wo junge Menschen sich auch ausprobieren können und dass sowas halt wegfällt. Das sehe ich als extrem problematisch, einfach auch für die Zukunft Berlins.
Du hast ja auch unter anderem den Tag der Clubkultur mitmoderiert. das heißt, du bist jetzt auch ein bisschen die Entwicklung zum Beispiel mit einem Joe Cialo mitgegangen, wie er jetzt in dieses Amt gekommen ist und dort sozusagen auch Kulturpolitik betrieben hat. Wie nimmst du das wahr in der Zusammenarbeit mit der Clubkommission? Wie könnt ihr mit ihm zusammenarbeiten und da auch aufeinander einwirken?
Also der Tag der Clubkultur wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und der Tag der Clubkultur ist halt ein super wichtiges Format, was auch meines Wissens nach weiter gefördert wird. Und da finde ich es halt super wichtig, an einem Strang zu ziehen, auch wenn man irgendwie politisch unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat. Aber ich finde es halt einfach wichtig, ne, in der Situation, in der wir gerade sind, mit dem Senat, egal wie er gerade besetzt ist, halt zusammenzuarbeiten und gemeinsam wirklich für Clubszene, für Kulturszene sich einzusetzen und da Lösungen zu finden.
Es ist jetzt ja trotzdem so, dass man sich jetzt gerade ein bisschen Sorgen macht aktuell, gerade wenn man durch die Presse geht. Du bist jetzt die Pressesprecherin man liest einige schwierige Themen zum Thema Clubkultur. Unter anderem die Wirtschaftswoche hat gerade einen großen Artikel veröffentlicht, droht der Untergang des Nachtlebens und bezieht sich darin unter anderem auf Watergate-Gründer Uli Wombachers Aussage, der gesagt hat, warum sollten Clubs nicht auch ein vorübergehendes Phänomen sein. Fand ich sehr, sehr spannend, den Satz, wo man wirklich ins Grübeln kommt und sagt, könnte das sein? Ist das eine Frage der Zeit? Ist es eine Frage der Generation? Wie steht ihr dazu?
Also ich kann dazu jetzt nur ganz persönlich antworten. Ich bin ja auch Berlinerin und hier aufgewachsen und habe Berlin in unterschiedlichen Phasen auch miterlebt. Ich denke, eine gewisse Art der Szene, das war halt sehr, wie das möglich war in den 90ern. Da gab es eine gewisse Art der Szene, wie sie möglich war in den Anfang der 2000er. Natürlich verändert sich die Stadt und natürlich sind gewisse Formate, die es früher gab, diese ganzen Bauwegen, Formate, wo Leute selbst geschusterte Bretterbuden bespielt haben, so, das war halt möglich in dieser Zeit und war dann irgendwann halt nicht mehr da. Ich finde das natürlich persönlich super schade und bin ja auch eher dafür, gerade so subkulturelle Strukturen zu unterstützen, aber wir leben halt auch in einer Stadt, die von neoliberaler Stadtpolitik geprägt ist. Ne? Verdrängung ist ein Riesenthema schon die ganze Zeit. Steigende Mieten, steigende Bodenpreise, Kommerzialisierung der Stadt und natürlich gewisse Clubs, die vor über 20 Jahren eröffnet haben und ihr Format so lange spielen konnten und das dann irgendwann nicht mehr können in dieser Art und Weise, aber vielleicht auch nicht mehr die Energie haben, sich jetzt was Neues zu überlegen, das nochmal neu zu bespielen oder was anders zu machen, das kann ich auch völlig nachvollziehen. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch spannend, wenn dann Räume, die so lange in einem von bestimmten BetreiberInnen bespielt wurden, auch abgegeben werden und neu bespielt worden. Das Maya ist zum Beispiel, finde ich, ein super schönes Beispiel, wie sich ja auch Clubkultur weiterentwickeln kann. Ne? Der Haubentaucher ist ja dann auch eher zu einer Art Event-Location, sage ich mal, geworden. Und dass das jetzt abgegeben wurde und jetzt als quasi einer der größten und halt auch neuesten und einzigen tatsächlich BIPOC bespielten Clubs in Berlin mit Aziz vom Freak de la Freak Kollektiv, da quasi was Neues geschaffen wurde, was halt jetzt auch nochmal so schwarze Community einfach fördert und sichtbar macht in der Stadt und ihnen halt da einen Raum gibt. Das finde ich halt zum Beispiel super spannend.
Ja.
Und ich denke halt, es gehört immer natürlich dazu, dass es sich weiterentwickelt. Und wir sehen ja auch viele neue, junge Kollektive, die ganz andere Sachen machen, als wie die Partys früher waren. So. Deswegen, ich würde jetzt generell nicht sagen, dass das Nachtleben vorbei ist, auf gar keinen Fall. Es geht immer weiter und es gibt immer neue Leute, die nachkommen und mit ihren Themen neue Veranstaltungsformate bauen. Genauso wie die ganzen Kollektive, die ihre eigenen Queeren und POC-Partys veranstalten mit ihren Themen, mit ihren Formen von Performances, die sehr kulturell und künstlerisch sehr vielseitig sind, mit Panel-Talks, mit Filmscreenings, mit Workshop-Formaten und so. Da entwickelt sich sehr, sehr viel. Deswegen, ich würde halt einfach sagen, manche Formate, die es früher so gab, ja, das kann sein, dass die irgendwann nicht mehr weiterlaufen. Deswegen ist es umso wichtiger, mitzugehen mit der Zeit.
Es ist ja auch spannend, weil man über Clubs spricht sozusagen. Und das ist ja auch, sage ich mal, ein Format von vielen, was ihr auch euch annimmt. Also es geht ja auch viel um Open Airs als Beispiel, wo es ja auch viele Initiativen gibt in dem Bereich. Und vielleicht ist es auch eine normale Entwicklung, wenn man sich anschaut, dass jetzt Berlin als Beispiel, ich glaube, auf Nummer 2 des Mietspiegels in Deutschland ist. Ist es ja klar, dass es dann schwierig auch oder schwieriger auch ist für Clubbetreiber und man vielleicht dann andere Modelle, andere Formen der Orte auch finden muss. Und da bist du ja auch, ist ja auch dein Thema, ne?
Ja, generell Stadträume und Nutzung von Stadträumen finde ich halt ein super spannendes Thema. Berlin ist ja auch immer noch sehr groß, hat auch immer noch irgendwie industrielle Gebiete, wo es auch noch Möglichkeiten gibt. Ich habe zum Tag der Clubkultur eine Veranstaltung auch selber gehostet zum Thema Clubs in Außenbezirken. Leonie mich auch unterstützt hat in der Moderation. Und wo es vor allem darum ging, welche Potenziale haben denn auch Außenbezirke und wie könnte es sich denn dort entwickeln? Da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Es geht um die verschiedenen Gebiete. Ist es ein Gewerbegebiet, Wohngebiet, Industriegebiet? Was ist dort überhaupt möglich, an Kunst oder Kultur sich anzusiedeln? Wie reagieren auch die Menschen, die dort leben, auf neue Formate? Ein spannendes Projekt fand ich zum Beispiel auch die Modellfläche in Tegel. Ich meine, das war auch vom Senat gefördert. Hm. Aber das war halt, sag ich mal,
wie
auch so.
Wie geht's da eigentlich weiter? Um da mal kurz rein, weißt du das? Also
ich glaube leider, dass es da leider auch keine weitere Förderung für gibt. Das sollte ja eigentlich nochmal eine neue Ausschreibung geben, mhm, aber ist halt jetzt auch mit den Kürzungen einfach nicht stemmbar. Zumal auch die Stiftung, die das ja mit betreut hat, von großen Rückschlägen und von Kürzungen betroffen ist. Aber generell fand ich, das war ganz spannend, wie halt tatsächlich auch eine neue Fläche entwickelt werden kann, die halt zeitweise jetzt bespielt wurde. Und ich meine, die war voll, ne? Die hatten immer Einlassstopp, da sind super viele Leute hingegangen.
Obwohl es so quasi ab vom Schuss ist.
Total. Mhm. Und deswegen, ich denke, es ist generell schwierig, neue Flächen zu finden. Man kann natürlich auch darüber sprechen, was ist mit den ganzen leerstehenden Flächen, die ja auch landeseigene Flächen sind. Wo kann man da auch was finden? Ich war tatsächlich jetzt auch in mehreren Locations, die ich mir angeguckt habe, von geschlossenen Kaufhäusern, die es in Erwägung ziehen, auch Clubs dort mit reinzunehmen, in die oberste Etage zu vermieten.
Da spricht dann schon die Verzweiflung aus den Malls, die guckt keiner mehr rein.
Naja. Aber es ist ja der richtige Ansatz. Ja. Und ich finde es auch gut, dass man da wieder Räume findet und wo sich Leute dann auch bereit erklären zu sagen, hey, wir haben Bock Kunst zu machen, wir haben Bock Kultur zu machen, wir machen es an einem seltsamen Ort, wo Leute es nicht erwarten. Wir haben vorhin erst über einen Ort gesprochen, am Kudamm, wo die Pforten geöffnet werden, weil dieses Gebäude in einem Jahr abgerissen werden soll, mhm, und die wollen das nochmal richtig vollstopfen mit Kunst und Kultur, finde ich super.
Ja. Oder auch jetzt auch Leute, die Ausschreibung sich zeigen zum ICC, zu lassen, ne? Als ja, Beispiel, ja, wo man auch so sagen muss, genau, okay, was, also das ist ein,
also
super
irgendwo
Gebäude.
Kommt es ja doch an bei den Leuten und auch bei Schichten, sage ich mal, die vielleicht sonst gar nicht so richtig was mit Kultur am Hut haben. Und die sind dann nur so, ja, nehmt auch einfach den Raum, macht was draus, mhm, bedient euch. Und die wollen dann dafür auch erstmal gar nichts wirklich haben. Ne?
Mhm. Also ich meine, Berlin ist ja auch geprägt von Zwischennutzungsmodellen, genau, ganz, ganz viel immer gewesen. Und ich glaube, das birgt halt viele Möglichkeiten, auch wenn es keine langfristigen Lösungen sind, aber wenigstens mal auf Zeit relativ zugänglich und einfach irgendwie ein neues Format mal auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube, die Malls bringen da eigentlich ein großes Potenzial, weil die sich ja eh nicht tragen langfristig, mhm, und alle irgendwie gerade bankrott gehen.
Man guckt hier, Klunkerkranich hat ja auch oben auf dem Dach seine Location und das funktioniert irgendwie gut. Ich persönlich finde es eigentlich nicht schlecht. Es werden doch auch Häuser, Hochhäuser geplant, wo unten dann wirklich Clubs mit eingerechnet werden, richtig? Ist das nicht bei diesem neuen Estrell-Haus jetzt oder wo war das? Also dass unten wirklich in die Planung des Hauses auch ein Club mit eingeplant wird.
Hm. Musical-Theater.
Wo man sich dann fragt, okay, wie genau passt das jetzt miteinander zusammen? Ja. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert das ja. Also.
Hm. Ja. Ja. Um nochmal auf diesen Artikel zurückzukommen, weil der so interessant ist, weil unterschiedliche Themen dort auch bearbeitet werden. Eine ist zum Beispiel die Generationenfrage, wo es auch darum geht, da gab es einen Report von der Kommunikationsagentur Havas, der heißt lustigerweise auch Is the Party Over? Also man merkt schon, ein Thema zeichnet sich ab. Und sie haben darüber geschrieben, dass die Gen Z lieber zu Hause bleibt und sich sogar eine, fand ich sehr gut, auch den Begriff FOGO, Fear of Going Out, eingestellt hat.
Das ist jetzt nicht ein so neuer Begriff.
Ich kannte den noch nicht. Naja, FOMO kennt man kennt JOMO, Joy of Missing Out, aber FOGO, Fear of Going Out, kannte ich wirklich noch nicht, um ehrlich zu sein. Aber und das finde ich spannend bei dem Thema Gen Z. Wie kann man mit ihr umgehen, sie einbinden? Wie geht ihr mit dem Thema um?
Also ich muss sagen, ich denke, dass immer noch sehr viele junge Leute feiern gehen wollen und es ist ja auch irgendwie, also sichtbar, ich glaube, dass es jetzt bei Clubs zum Beispiel eher das Problem ist mit auch eine Kostenfrage ist. Ne? Also ich meine, für viele junge Leute ist es tatsächlich auch sehr viel teurer geworden auszugehen. Allein die Eintrittsgelder, allein die Getränkepreise, ne? So wie wir früher feiern gegangen sind in Berlin, wo ein Club mal 3 Euro, dann mal 5 Euro und irgendwann mal 10 Euro gekostet hat und das sich auch sehr, sehr lange gehalten hat, ne? Jetzt 25 Euro Eintritt irgendwo zu zahlen. da geht man halt dann auch gezielter und anders aus als dieses, wie wir früher so, ach, gehen wir nochmal dahin und mal gucken, wie es da noch ist. Und ne, wir sind dann ja auch oft mal so in 5, 6 Clubs an einem Wochenende gewesen. Und ich glaube, das hat sich halt einfach super krass verändert. Ich fand es ganz interessant für unsere Nighttime Economy Strategy, die wir also mit der Clubkommission und mit VibeLab zusammen gemacht haben. Da haben wir ja unterschiedliche Interviews geführt mit unterschiedlichen Stakeholdern auch der Stadt, unter anderem auch mit der Polizei von Berlin, also mit SprecherInnen quasi. Und deren Einschätzung war halt, dass sehr, sehr viele junge Leute tatsächlich halt auch immer noch in Parks feiern.
Ja, genau.
Und sich natürlich dann halt einfach vom Späti irgendwie Alkohol holen, mit einer Boombox in den Park setzen und dort feiern. Also es gibt ein sehr hohes Bedürfnis, natürlich von den jungen Leuten auch irgendwie zusammenzusitzen und zusammenzukommen und zu feiern. Und für die war halt auch die Einschätzung eher so, das wäre eigentlich für uns auch besser, wenn die in die Clubs gehen können und das für alle zugänglich ist, weil das ist ein höheres Problem für die Nachbarschaft und auch mit Müll und Lautstärke und so ist natürlich, wenn das so, sag ich mal, unkontrolliert in der Stadt stattfindet. Und es gibt auch immer noch sehr, sehr viele junge Leute, die in den Umkreisen von Berlin ihre illegalen Raves haben.
Aber,
und
ja,
so.
Genau. Also, ja, total.
Aber ein Thema noch, um da nochmal kurz reinzugehen, weil fand ich auch sehr spannend zu der Definition Fear of Going Out gehörte auch, fand ich interessant zu sagen, dass die Generation sozusagen es mehr möchte, sich mit ihresgleichen und ihren Freunden, Freundinnen zu treffen. Also das spricht ja auch für die Park-Variante sozusagen und da spricht wiederum der Club oder andere Events dann eher dagegen und das finde ich spannend, wie man damit jetzt umgehen kann, auch für Veranstaltungen, dass man so, und dass man sozusagen ein bisschen auch vielleicht mehr Angst vor dem Fremden hat. Vielleicht hat sich sowas mehr eingestellt und wie man dem
Angst
begegnen kann.
Angst vor Fremden? Also die Raverin hat dann Angst vor einer anderen Raverin oder was meinst du?
Naja, so wurde es da von zumindest beschrieben, dass das auch die Free of Going Out ist, dass man sozusagen einfach mehr möchte, man möchte mehr wissen, mit wem und wo man ist und einfach diese Unsicherheit auch da dann sozusagen mehr zum Tragen kommt, dass man nicht ins Chaos möchte, sondern dahin, wo man sich auskennt.
Also was man ja schon beobachtet ist, dass die Generation Z eher achtsamer sich verhält. Ne? Also das ist jetzt nicht dieses willenlose, radikale, sondern es ist schon eher achtsam. Sie befassen sich mit Themen anders, sie erkundigen sich anders, sie haben andere Regularien, sie haben andere Wertevorstellungen vielleicht als wir. Ich glaube, wir sind noch sehr viel unbedachter durch die Weltgeschichte gerannt. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, der dazu beiträgt, dass es vielleicht nicht mehr so unkompliziert alles ist.
Naja, zum Beispiel ein Thema, denke ich, was auch wichtig ist, Alkoholkonsum bei jungen Menschen hat ja sehr stark abgenommen, was ja auch sehr begrüßenswert ist. Also, dass es auch mehr Awareness so zum Gesundheitsthema gibt und zum Rausch und so. Wo ich mir auch denke, dass man das auch nie pauschalisieren kann. Ne? Da gibt es halt solche und solche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Aber ist halt auch was, ne, für die meisten Clubs oder für Veranstaltungen ist halt immer das Wichtigste, Alkohol auch
zumindest
zu verkaufen, natürlich. Also, oder die Bar, die macht halt den meisten Umsatz. Es gibt aber zum Beispiel auch immer mehr Sober Raves. Was ich auch super spannend finde, die ganz bewusst halt gar keinen Alkohol anbieten.
So halten sich ihre Generation vielleicht auch einfach ein bisschen länger, weil sie ein bisschen nachhaltiger mit ihrer Kundschaft umgehen.
Ja. Ich finde es halt immer, also so dieses über so Veränderungen zu sprechen, das sprechen dann halt oft Leute, die es so kennen, wie es halt früher war und das dann bewerten nach ihrer Perspektive, wo ich mir immer denke, ja okay, das ist halt deine Perspektive, weil du es halt anders kennst, aber jetzt wird es sich verändern und das wird ein ganz natürlicher Prozess sein, dann muss man auch gar nicht spekulieren, ist das jetzt gut oder schlecht. Es wird sich verändern und es wird weitergehen und es werden neue Leute irgendwie neue Trends setzen und neue Ideen haben, neue Einflüsse generieren und so in der Szene und damit wird es weitergehen.
Ja gut, aber wenn 50% der Berliner Clubs sagen, sie haben Angst um ihre Existenz, dann ist es ja schon eine wichtige Frage. Also ne, da sagt man jetzt ja nicht nur, es wird weitergehen, sondern anscheinend haben sie ja Sorge, dass es nicht weitergeht.
Ich meinte jetzt aber eher, wie die jungen Leute quasi jetzt feiern und wie sich das Feiern verändert. Aber zum Beispiel, warum die Clubs in der Bedrohung sind, liegt ja vor allem an gestiegenen Mieten, an Inflation, an Energiekosten, an Personalkosten. Also es ist wirklich eine wirtschaftliche Lage generell. Deswegen würde ich das jetzt nicht... Also zum Beispiel, ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist die Bedeutung von Kollektiven. Früher, also was heißt früher? Klingt auch so boomermäßig schon wieder. Aber damals war es ja auch schon so eher, dass man sich oft mit einem Club sehr identifiziert hat. Ne? Es gab halt irgendwie so eine Community, die ist besonders in den Laden gegangen und hatte diesen Style und hat irgendwie sich auch so angezogen und die Musik gehört, die speziell dort gespielt wird. Das ist jetzt so ein bisschen, hat sich das gewandelt, dass halt auch viele Clubs unterschiedliche Kollektive hosten lassen und dadurch halt die Kollektive eigentlich die Community anziehen und diese spezielle Community in den Club bringen. Die haben oft ihre ihre eigenen SelekteurInnen, eigenes Awareness-Team, ne, eigenes Booking und so. Und dann ist halt vielleicht mal ein Abend, fährst du an dem Club vorbei abends und da stehen drei Leute in der Schlange und einen anderen Abend ist da halt eine bestimmte Party von einem Veranstalter oder einem Kollektiv und der Laden platzt aus allen Nähten. Also das hat ja auch was damit zu tun, welche Kollaboration geht man auch ein und das hat jetzt nicht nur alleine was mit dem Club und dem eigenen Publikum vielleicht zu tun.
Wie kann man das denn, wie könnt ihr das denn noch ein bisschen steuern oder wer kann da überhaupt steuern? Kollektive auch ein bisschen progressiver einzubringen oder vielleicht auch besser wieder neu zu positionieren oder dass man überhaupt auf sie aufmerksam wird. Also, dass es da wieder so ein bisschen innovativer wird oder vielleicht auch wieder ein bisschen dahin zurückgeht, was du jetzt meintest, was heißt zurück oder sich dahin entwickelt, dass es ein bisschen klarer definiert wird.
Also steuern tun wir sowieso nicht, ne? Das wird sich entwickeln und auch alle Clubs sind quasi, haben ihr eigenes Management und können komplett selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten.
Ich meine, eher
so
supporten, ne? Ihr seid ja eine supportende Plattform auch im Zweifel oder eine beratende Funktion habt ihr doch
genau,
auch.
Genau, wir bieten Beratungen an, was vor allem ja auch damit zu tun hat, wenn es in Bereichen Schwierigkeiten gibt. Es gibt Beratungsangebote von Antidiskriminierung zu Awareness über Mental Health und auch juristische Beratung. Ich denke eher, dass zum Beispiel solche Formate wie jetzt meinetwegen der Tag der Clubkultur halt da eine große Rolle spielen, weil dadurch halt nochmal Clubs und Kollektive sichtbar werden, auch auf einer sehr viel größeren Ebene, die ja quasi für ihre herausragenden, herausragende Beiträge quasi zur Clubkultur gekürt werden von einer externen Jury. Und da finde ich das auch immer nochmal super inspirierend, so zu sehen, was gibt es eigentlich alles für Kollektive und Veranstaltungsformate? Und wow, cool, dass die sowas machen, wusste ich nicht, ne? Weil man ist ja auch immer nur, kennt ja auch immer nur so einen Bruchteil, sag ich mal, von der Szene aus der eigenen Bubble. Und dann eröffnen sich da ja wieder ganz viele neue Sphären, was man kennenlernen kann. Aber im Endeffekt denke ich auch, diese Kollaboration, das muss immer auch alles organisch wachsen und entsteht ja auch einfach durch, ne, weil Leute sich kennenlernen, aktiv sind und so.
Hast du denn, du bist selbst Performerin, Künstlerin, hast ganz viel auch mit Künstlern und Künstlerinnen zu tun, buchst selber auch auf deine eigenen Veranstaltungen. Siehst du denn da auch eine massive Veränderung jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, sage ich mal, oder hast du es selbst gespürt?
Du meinst jetzt die finanzielle Lage oder
generell auch so auf Berlin bezogen, dass sich die Räume verändern, die Räume verloren gehen, dass Theater nicht mehr stattfinden können oder einfach schließen müssen. Also wir reden ja über diese Eventualität, dass nächstes Jahr 50% der Clubs einfach ihre Pforten schließen müssen und dahin bahnt es sich ja nun auch schon seit einer etwas längeren Weile an.
Also Schließungen, gerade im Clubbereich, haben wir ja jetzt extrem oder halt einfach mehrere gehäufte Pressemitteilungen jetzt dieses Jahr alleine bekommen. Allein also Watergate und Renate waren natürlich so, glaube ich, der größte Schock für alle. Vorher auch das Mensch Meier schon, Loophole, also unterschiedliche Locations, die tatsächlich geschlossen haben. Ich finde das sehr alarmierend, so aus meiner Perspektive. Im Theaterbereich, so Theater werden jetzt auch nicht so schnell verdrängt, haben jetzt auch nicht die gleichen Probleme, ne, was so Lautstärke oder so angeht. Bei uns im Theater, in dem, was ein kleines privates Theater ist, wir sind jetzt zum Glück nicht von den Kürzungen betroffen, weil wir haben eh keine Förderung bekommen. Das heißt, diese freie Kunstszene, in der ich mich halt auch eigentlich immer bewege, war eh immer irgendwie unabhängig. Aber da gab es zum Beispiel auch einmal die Neuigkeit, dass dieses Gebäude eigentlich verkauft werden und abgerissen werden sollte. Die Käufer sind aber wieder abgesprungen. Das heißt, im Endeffekt können wir da jetzt auch bleiben. Aber das hätte halt auch sein können. Und dieses Theater gibt es seit über 30 Jahren. Mhm. Und das ist für mich dann halt auch so, das wäre so ein Verlust von so einer Institution, von das ist das einzige komplett ständig bespielte Burlesque-Theater in Berlin. Und ich fände, das wäre halt ein Riesenverlust, auch wenn es ein kleiner Ort ist. Mhm. Aber sowas, das liegt ja auch gar nicht in unserer Hand. Da hatten wir jetzt einfach mal Glück, sage ich mal, dass die Käufer abgesprungen sind. Aber ich denke, man muss das immer in einem größeren Spektrum sehen von Gentrifizierung, von Preissteigerungen und dass ja auch überhaupt nicht eingegriffen wird in diesen freien Markt, was Mieten, Gewerbemieten und so angeht. Also generell, dass erstmal auch alleine Wohnmieten extrem explodieren und Leute wirklich auch in die Obdachlosigkeit abrutschen und extrem in prekären Verhältnissen leben. Aber natürlich auch Kulturorte, die auch, sag ich mal, im freien Markt so wirtschaften müssen, einfach abhängig sind von Gewerbemieten, die einfach mal verdoppelt werden können oder auch relativ kurzfristig gekündigt werden können. Und das ist für alle, die nicht profitmaximierend arbeiten, und das ist nun mal Kultur, ist es super schwierig, nachhaltig dann arbeiten zu können.
Ja. Und genau das finde ich eigentlich total wichtig. Da wollte ich mit meiner Frage hin, nämlich klar haben wir über die Schließung des Watergates, der Renate und vielleicht auch der Else gesprochen, ne? Und das ist das, was in der Presse steht und das ist das, was alle lesen können. Aber wenn es um so kleinere Kulturorte geht, da wird nicht drüber gesprochen so richtig. Jedenfalls vielleicht in unseren Kreisen, aber nicht in den Kreisen bei den Leuten, wo es auch ankommen sollte. Also es soll ja auch hochschwappen bis in die normale Gesellschaft, sage ich mal, die vielleicht nicht so kunst- und kulturaffin ist. Und genau das sind ja auch die Orte, wo Subkultur entsteht oder wo Kultur entsteht. Und die haben eine genauso wichtige Daseinsberechtigung wie ein Watergate, finde ich.
Auch die ganzen Bars. Ne? Es gab ja irgendwann mal einen Report darüber, wie viele Eckkneipen geschlossen haben in Berlin über die Jahre. Ich weiß gar nicht mehr die Zahl, aber das war ja auch schockierend. Und das sind die Orte, die werden tatsächlich still und leise. Ja. Ne, weil da, die haben jetzt nicht diese Medienpräsenz, ich sag mal so, auch durch die Arbeit der Clubkommission, aber auch durch, sage ich mal, die Strahlkraft und diese Etabliertheit der Clubszene in Berlin, hat das ein viel höheres Gewicht. Viele Leute reagieren darauf. Wir haben zigtausend Anfragen bekommen zu dem Thema Clubsterben jetzt aktuell in diesem Jahr, weil es viele Leute interessiert und weil das Thema halt super etabliert ist. Und bei so kleinen Jazzkneipen oder irgendwie in einem kleinen Burlesque-Theater oder sowas ist die sind jetzt auch nicht so miteinander vernetzt. Vielleicht. Das ist ja auch so ein Vorteil von der Clubkommission, dass es halt tatsächlich so ein größeres Netzwerk und Mitglieder tatsächlich gibt.
Und auch Solidarität wieder bilden, ne, untereinander.
Und um da nochmal kurz reinzugehen, weil das finde ich schon einen der ganz spannenden Punkte in dieser Diskussion. Wir bewegen uns ja sozusagen zwischen staatlicher Förderung und Kommerzialität. Und beides ist eigentlich eher ein Schimpfwort in dem Bereich, sage ich mal so. Naja, und gleichzeitig haben es andere Industriebereiche, haben dann zum Beispiel auch neue Lösungen geschaffen. Nehmen wir mal sowas wie Urban Sports Club, ja, wo du halt sozusagen für einen Preis ganz, ganz viele Anbieter findest. Im Kulturbereich gibt's das mittlerweile auch mit so Abo-Systemen. Warum ist die Clubkultur vielleicht noch nicht auf sowas gekommen? Also ich meine damit einfach nur neue...
Redest du von Membership?
Ich rede von Membership,
aber das ist ja genau das Gegenteil von Clubkultur.
Naja, warte mal kurz. Also was ich gerade gesagt habe, die Einführung war, dass es zwischen staatlicher Förderung und Kommerzialität ist. Und um zum Beispiel eine staatliche Förderung abzuwenden, wo auch viel dagegen spricht, wo du auch sagst, ich möchte mich nicht unbedingt dem abhängig machen, brauche ich vielleicht neue Modelle, du sagst nämlich gerade Netzwerk, ne, und deswegen kam ich jetzt drauf, weil es ja schon spannend ist, dann zu sagen, okay, vielleicht finden wir hier gemeinsam neue Modelle, neue Einnahmenmodelle, die es auch möglich machen, für uns auch breiter und vielleicht auch kleine wie große zu finanzieren, was natürlich in so einem Bereich wahrscheinlich auch schwierig wird, da jetzt sowas durchzusetzen, oder?
Also ich denke, jetzt in so einem weitreichenden Modell, was jetzt viele verschiedene Clubs abdeckt, wäre das schwierig. Ich glaube auch, dass das die meisten nicht wollen würden. Was aber zum Beispiel denkbar wäre, wäre jetzt für einen speziellen Club, die halt ihre Community haben, dass sie eine Art Membership haben, so Fördermitglieder, die irgendwie den Club besonders unterstützen oder so, weil sie da halt oft hingehen. Es gibt ja auch so ein bisschen Modelle, auch gerade bei Preisen, bei Eintrittspreisen, dass man so ein bisschen gestaffelt hat von so der normale Preis, dann gibt es so einen günstigeren Preis für Leute, die es halt benötigen und dann halt einen höheren Preis für, wenn man jetzt das Projekt besonders unterstützen möchte. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Aber klar, man muss auch irgendwann überlegen, so ja, vielleicht so wie es halt sonst immer funktioniert hat, vielleicht überlegen wir uns was Neues. Und es gibt ja auch tatsächlich viel Solidarität und Hilfe. Und es gibt natürlich verschiedene Modelle über Crowdfunding und Förderstrukturen und so, Aufrufe, die man machen kann. Es ist aber dann halt auch mal ja die Frage von Betrieb zu Betrieb, so, ne, ob man da Bock drauf hat und auch. Bei manchen ist dann vielleicht auch irgendwann die Luft raus. Ne? Also das ist einfach sehr unterschiedlich.
Also doch Club als Phänomen. Ja, aber es ist ja leider auch nicht nur beim Club so, sondern es ist ja auch bei den ganzen Festivals so. Ja. Also da, das spricht ja irgendwie gerade so ein bisschen die gleiche Sprache. Ganz ruhig, Julian. Abgesehen davon, dass es ja auch, und das, ne, da wollen wir ja auch immer wieder hinkommen, wir wollen es ja auch nicht schwarz malen. Also es passieren ja viele neue Dinge.
Total.
Es sprießen neue Ideen aus dem Boden, wie Pilzchen. Es gibt viele, viele tolle Kollektive, was wir jetzt auch gerade so rausgehört haben bei dir. Und da jetzt auch einen besonderen Augenmerk drauf zu haben. Und klar hält man an Altem auch irgendwie fest. Und das ist ja auch wichtig als Fundament für das, was dann darauf gebaut werden kann. Ne? Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon auch sehr wichtig, einfach neuen Dingen viel Raum zu geben und loszulassen vielleicht auch mal von was Altem.
Total. Also ich denke auch, Berlin ist halt sehr geprägt dadurch. Und da haben wir das große Glück, dass es viele Clubs gibt, die es schon so lange gibt. Also in anderen Städten gibt es es ja gar nicht in dieser Form. Und auch, dass wir jetzt so auch alleine mit manchen Theatern oder manchen Ballhäusern oder sowas, die seit über 30 Jahren bestehen. Also dass wir auch so viele alte Bestände haben, die noch aktiv sind oder manche Clubs, die es halt seit den 90ern irgendwie gab. das ist ja wirklich was Besonderes. Und dazu muss man aber auch immer sagen, ja auch nicht ohne Kampf. Also ne, man kämpft ja auch sehr für seine Räume und das finde ich auch in Berlin immer sehr speziell und auch sehr, sehr schön und super wichtig, dass es halt auch einen sehr starken Aktivismus auch für die Stadt und für die Clubräume gibt und für die Freiräume. Auch alleine mit so Themen immer noch wie A100 ist ja auch immer noch in der Schwebe. Aber auch immer noch ein Bauprojekt, wo wirklich halt mehrere Standorte gleichzeitig komplett wegfallen würden. Und an sowas zum Beispiel auch festzuhalten und da über 2 Milliarden soll es mittlerweile kosten, dieses Bauprojekt, daran festzuhalten, während so krass gekürzt wird im Kultur-, Bildungs- und Sozialbereich, finde ich absolut, ist mir ein Rätsel. Wie das, ich weiß, das ist nochmal Bundesebene und so, aber sorry. Also, oder auch dann so teilweise neue Ausschreibungen für große Veranstaltungen in Berlin, die dann durchgeboxt werden müssen, anstatt Struktur, die organisch gewachsen ist, über so viele Jahre zu erhalten und da weiter zu fördern. Das ist einfach.
Es gibt viele Themen, glaube ich, an denen, zu denen wir auch noch sprechen könnten. Ich würde noch mal einmal kurz, weil wir das noch gar nicht gemacht haben, wie tickst du eigentlich persönlich so musikalisch? Also noch mal so zum Ende raus, was ist, hast du so LieblingskünstlerInnen oder Songs, um dann noch mal so kurz ein bisschen, das hier, da muss ich auch mal
hinkommen. Also bei mir muss ich sagen, das wechselt immer sehr von so klar zum Tanzen gerne elektronische Musik. Ich muss aber sagen, momentan höre ich sehr gerne eher so internationale Musik von Französisch, Arabisch, Südamerikanisch, sehr so unterschiedliche Strömungen. Schön. Deswegen, ich bin auch immer sehr auf der Suche nach neuer Musik.
Ja. Ich helfe dir dabei. Ja, ich fand die Überleitung von der A100 zu deinen Dance-Tracks jetzt hart. Ich finde das ja richtig, ich finde das auch gut. Ich werde dir auch gleich noch 5 Fragen stellen.
Aha, ich kann es kaum erwarten.
Ja, du, ich weiß, aber mir brennt ja trotzdem noch, also was, ich habe gerade noch über was anderes nachgedacht, während wir über die A100 gesprochen haben. Da habe ich natürlich auch gleich an unseren tollen BER gedacht. Das war ja auch so ein Himmelfahrtskommando im wahrsten Sinne des Wortes. Trotz alledem, Berlin lebt natürlich leider auch sehr stark von unserem Tourismus. Und wenn Berlin da jetzt so an so vielen Stellen irgendwie nicht die richtigen Stellschrauben bedient, dann wird das natürlich auch wegfallen, was die ganze Stadt irgendwie auch beeinträchtigen wird. Leider. Ne, wir wollen keinen Partytourismus, das wissen wir. Wir wollen nachhaltigen Tourismus irgendwie stärken. Aber nichtsdestotrotz ist das halt auch nochmal ein Thema, was irgendwie.
Ja, ich meine, Tourismus kommt nach Berlin, weil Berlin eine Kulturhauptstadt ist. Ja. Und also Berlin ist auch historisch super spannend, aber natürlich vor allem wegen des Lifestyles, Restaurants, Clubs, Musik, Theater, Performances, also so, hat so viel zu bieten. Und wenn das halt wegfällt, so dann ist Berlin, sorry, mit 1000 leerstehenden Gewerbe, Mietflächen und Bürogebäuden, dafür kommen die Leute jetzt auch nicht in die Stadt. Und das wird aber gerade so krass überall durchgeboxt. Und das finde ich ja dann wirklich schade, weil Berlin ist halt eine Kulturstadt und hat ja auch dadurch überhaupt den ganzen Tourismus in die Stadt gezogen über so eine lange
Aber
Zeit.
Aber vielleicht ist auch irgendwann der Hype vorbei. Muss man auch
Meinst
mal so
du auch Berlin
dann,
als Phänomen?
Ja, also das, also nicht als Phänomen, aber dass so dieser globale Hype, also der zieht ja auch normalerweise weiter. Vielleicht. Also deswegen ist vielleicht dann kommen dann vielleicht andere Städte und vielleicht ist es auch mal ganz gut so.
Ja. Ja, ich denke halt so, es wird immer eine kreative Szene hier geben und die wird auch immer, ne, wie gesagt, weitermachen und neue Themen setzen und so. Es wird sich halt verändern. Das auf jeden Fall. So, Veränderung muss ja auch nicht immer schlecht sein.
Nee, gar nicht.
Und das, ich finde es auch gerade eigentlich sehr spannend, in so einem, ich meine, ich habe jetzt dieses Amt übernommen, glaube ich, dem größten Umbruch ja. Es war auch echt so, okay, krass.
Du bist Scholz.
Das kann jeden Moment
ein bisschen mehr als er.
Auch politisch, also in einer extrem spannenden.
Total. Ja. Ich meine, gerade zerbricht unsere Regierung. Es ist ja auch wirklich an allen Ecken. Ist es
und global grade, ja auch. Also kommt gerade viel zusammen. Ja. Mhm.
Total. Und deswegen umso mehr finde ich es gerade spannend, irgendwie an der Szene zu sein und zu sehen, auch was da von den Leuten kommt. Und ich muss sagen, da gibt es sehr viele tolle, spannende Kollektive, KünstlerInnen, die sehr solidarisch sind, die sich unterstützen, die Netzwerke bilden, die Fundraiser und Soli-Partys immer noch veranstalten. Also das ist so ein Herz Berlins, das wird es auch weiterhin geben.
Mhm. Apropos Soli-Veranstaltungen. Bevor ich meine 5 Fragen stelle, was passiert denn jetzt als nächstes? Was ist jetzt fürs Jahr 25 bei dir persönlich so auf der Agenda? Also jetzt nicht nur als Pressesprecherin, sondern auch generell, was hast du vor, was passiert bei dir und wo sollte man vielleicht auch als Berliner oder Berlinerin unbedingt mal hingehen?
Also ich muss sagen, ich habe mich in letzter Zeit halt auch immer mehr mit Leuten, also mit KünstlerInnen zusammengearbeitet, die sich positionieren, die halt sehr aktiv sind, die solidarisch sind. Und das sind auf jeden Fall so Formate, die ich mir immer weiter angucken werde. Und ich finde es gerade ganz wichtig, wie gesagt, Netzwerke zu bilden. Ich plane mein Jahr tatsächlich immer gar nicht so. Es kommt immer alles irgendwie. Aber natürlich auch meine Projekte mit Gigi weiterführen. Und Themen, die mir wichtig sind, halt auch gerade diese subkulturelle Szene und diverse Szenen mit zu fördern, sichtbar zu machen, zu unterstützen. Das ist ein ganz großes Thema bei mir. Also sowohl durch meine Arbeit mit der Clubkommission unterstützen, aber halt auch privat tatsächlich bin ich da sehr aktiv. Aber halt auch, ich sag jetzt mal wirtschaftlich im Sinne von halt auch Leute buchen, für Veranstaltungen vorzuschlagen. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Ding, so Netzwerke bilden, halt auch Personen, Gruppen, die man bedeutsam findet, die relevante Arbeit leisten, wirklich auch zu unterstützen und auch vorzuschlagen, irgendwo zu platzieren. Das will ich weitermachen. Und ansonsten, ja, mal gucken, was kommt. Also das wird sich da, glaube ich, zeigen mit den Themen.
Ich glaube, wir werden noch einiges von dir hören in der nächsten Zeit. Machen wir die 5 Fragen. Er freut sich immer sehr stark.
Du hast das sind deine 5 Fragen.
Das habt ihr jetzt aber neu, dieses Konzept.
Nee, das hatten wir schon öfter.
Das hatten wir schon öfter. Wir haben es ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit. Dein Lieblingsort in Berlin?
Oh Gott. Shit, ich bin gar nicht so gut im so schnell irgendwie antworten. Es gibt viele. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt den Lieblingsort so per se nennen würde, aber einen, den ich echt super, super spannend finde, ist tatsächlich die Greife, also das Gobabel, Johnny Knüppel, dieses ganze Gelände. Das finde ich, ist ein super Ort.
Was war der einschneidendste Moment in deiner Karriere?
Ach du je. Ich muss sagen, Corona. Also wirklich, es hat einfach alles auf den Kopf gestellt und ich habe mich komplett neu formatiert, neu erfunden, neue Sachen gemacht. Es hat bei mir tatsächlich sich im Nachhinein alles sehr positiv entwickelt, weil ich einfach ganz viele neue Sachen gemacht habe.
Okay.
Diesen Künstler oder diese Künstlerin würdest du gerne mal persönlich treffen?
Müssen die noch leben?
Nee.
Dann sage ich Patti Smith. Sie lebt noch.
Ja, sie lebt noch.
Ja, sie lebt noch.
Berlin forever?
Na klar.
Musste ja jetzt auch sagen. Jetzt oder nie?
Jetzt!
Gut. Sehr gut. Vielen Dank. Und sorry, da verschlug ich mich direkt. Vielen Dank und ganz viel Erfolg auch für diese neue, wahrscheinlich auch herausfordernde Runde.
Und Grüße an die Kolleginnen.
Grüß mir den Lutzi-Lein.
Ja, Grüße an Lutz.
Tschüss.